Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Eine Ausbildung machen, das bedeutet in der Regel zwar viel praktische Erfahrung sammeln, aber die Schulbank, die muss auch regelmäßig gedrückt werden. Dieser Theorieanteil bei klassischen Ausbildungen ist für viele Menschen mit Behinderungen oder Lernschwierigkeiten eine ziemlich große Herausforderung. Anders sieht das bei Ausbildungen aus, bei denen der Theorieanteil reduziert ist. Eine davon wurde vor 10 Jahren ins Leben gerufen. Wie das Konzept aussieht und wie die Bilanz nach einem Jahrzehnt Bestehen ausfällt, gleich ein Thema in der Sendung. Außerdem beschäftigt uns noch ein weiteres Konzept, das beim Thema Bildung immer wieder vom klassischen Weg abweicht. Die Laborschule in Bielefeld, an der seit 50 Jahren neue Lehr- und Lernmethoden ausprobiert werden. Mein Name ist Fanny Buschert. Schön, dass Sie mit dabei sind. Heute Mittag ist sie zu Ende gegangen, die erste Runde der Haushaltsdebatten für das Jahr 2025 im Bundestag. Die Bundesregierung hatte sich ja schon auf einen Entwurf geeinigt und diese Woche war dann das Parlament an der Reihe mit Debattieren. Der Etat für Bildung und Forschung war gestern dran und vor der Debatte stand aber noch eine andere Frage im Raum, nämlich ob die sogenannte Fördergeldaffäre rund um Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger zur Sprache kommen wird. Wladimir Balzer aus unserem Hauptstadtstudio hat die Debatte für uns verfolgt. Balzer, welche Rolle hat die Fördergeldaffäre da gestern gespielt?
Gar keine, bemerkenswert. Also die Debatte war für fast 2 Stunden angesetzt im Bundestag und keiner verlor auch nur ein einziges Wort dazu, obwohl es sich ja angeboten hätte. Also die politische Zukunft von Bettina Stark-Watzinger steht in Frage, aber diesmal ging es wirklich nur um Haushalt.
Aber wie ist das denn zu erklären, dass die Vorwürfe so gar nicht angesprochen wurden?
Gibt es verschiedene Gründe. Zum einen die Redezeit. Man will ja wirklich jede Sekunde nutzen, um verschiedene bildungs- und forschungspolitische Punkte zu machen, und die Aufarbeitung der Fördergeldaffäre geht ja sowieso weiter und ich habe nicht den Eindruck, dass hier nachgelassen wird. Ganz vorne die größte Oppositionsfraktion Union, die hat im Sommer ja eine sogenannte große Anfrage an die Bundesregierung gestellt und diese will die Anfrage bis Ende des Monats beantworten. Die Union will nämlich genau wissen, wer an der Spitze des Ministeriums von den Prüfaufträgen in Sachen Fördergelder wusste und auch welche Rolle die Pressestelle übrigens des Ministeriums gespielt hat. Der Sprecher von Stark-Watzinger hat ziemlich unbemerkt von der Öffentlichkeit seinen Posten verlassen. Und diese großen Anfragen können im Plenum diskutiert werden, vor aller Öffentlichkeit. Und genau das scheint die Union jetzt zu planen. Und das wäre dann in der nächsten Sitzungswoche im Bundestag Ende des Monats. Ich glaube, darauf will man sich konzentrieren.
Schauen wir mal noch abseits der Fördergeldaffäre auf die Debatte gestern. Welche Etatposten waren da besonders wichtig?
Also erstmal, der Etat des Bundesministeriums für Bildung und Forschung erhöht sich leicht um 800 Millionen Euro auf 22,23 Milliarden Euro. Das sind etwa 5% des Bundeshaushalts, also ein eher kleiner Posten im Vergleich zu anderen Ministerien. Das Startchancenprogramm natürlich zur Förderung benachteiligter Schulen kommt noch mit 1 Milliarde dazu. Das ist ein Extraposten. Diese Erhöhung von 800 Millionen Euro klingt relativ viel, aber wird durch die Faktoren Inflation und vor allem auch Nachverhandlungen relativiert. Und nicht zuletzt, und das ist wichtig zu sagen, die sogenannte globale Minderausgabe. Das klingt erstmal so technisch, ist aber ein wichtiges Instrument. Da wird so pauschal ein Minusbetrag in den Plan eingeführt. Der muss irgendwo eingespart werden. Wo steht noch nicht fest? Und es wird darauf spekuliert, dass bestimmte Gelder einfach nicht ausgegeben werden, nicht abgerufen werden. Das heißt, am Ende könnte es sein, dass das Bildungsministerium doch nicht mehr Geld hat, je nachdem, wie die anderen Ressorts sparen. Aber es gab auch Positives, worauf man sich einigen konnte. Das Startchancenprogramm zum Beispiel mit 1 Milliarde vom Bund, da gab es viel Lob. In der Union gibt es dazu aber noch Streit, weil einige Haushälter sagen, das ist ziemlich viel Geld für etwas, was eigentlich die Länder lösen müssen. Also dieses Programm für benachteiligte Schulen. Dann die BAföG-Reform wird auch gelobt von vielen, auch von der Opposition, aber oft auch als unzureichend beschrieben, während bei SPD und Grünen spürbar war, mehr war Stand jetzt in dieser Ampelkoalition nicht rauszuholen. Dann die Forschungsförderung, wichtiger Punkt. In einigen Bereichen wie etwa Kernfusion, Batterieforschung, KI-Forschung gab es entweder Kürzungen oder sehr geringe Mittel. Aber dafür auch bestimmte Themen, die bisher vernachlässigt wurden, werden jetzt verstärkt gefördert. Zum Beispiel etwas, was ich sehr beeindruckend fand, nämlich, dass Millionen Frauen ja hierzulande an einer Krankheit wie der Endometriose leiden. Und davon sind zum Beispiel Gebärmutter und angrenzende Organe betroffen. Das ist eine Krankheit, die als fast unerforscht gilt. Und Ria Schröder, wissenschaftspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion, hat das so formuliert.
Viele Betroffene leiden unter starken Schmerzen und die Krankheit hat auch Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit. Dennoch ist die Krankheit so unbekannt und wenig erforscht, dass viele Patientinnen erst nach 10 Jahren eine Diagnose erhalten. Das muss sich ändern. Und deswegen finde ich es großartig, dass das BMBF 5 neue Forschungsverbünde fördert, um die Diagnose, Behandlung und Vorbeugung von Endometriose zu verbessern.
Also das könnte Millionen von Frauen hierzulande nützen. Und dann natürlich der Digitalpakt, über den haben wir auch schon viel gesprochen. Wichtiger Punkt, Dauerstreit, das Geld ist zwar eingestellt im Haushalt, 2,5 Milliarden, aber die Länder können sich nicht mit dem Bund einigen. Der beharrt auf einer 50-50-Finanzierung und das ist den Ländern einfach zu viel. Und der Eigenanteil war ja beim ersten Digitalpakt 90 Bund, Länder 10. Jetzt weht ein rauerer Wind, das spürt man wirklich schon seit Monaten. Alle sagen, er muss kommen, dieser Digitalpakt 2.0, der zweite Teil, aber das ist ja nochmal keine Länderkammer hier, der Bundestag. Also die Länder sind da nur Zuschauer.
Wo sehen Sie denn jetzt zukünftig noch Spielraum für weitere Etatverhandlungen?
Also Digitalpakt auf jeden Fall. Da könnte es noch mehr geben, weil wir einfach sehen, wie verfahren die Lage ist und die Länder sich finanziell überfordert fühlen. Und Bettina Stark-Watzinger, die Bundesbildungsministerin, muss da in den nächsten Wochen dringend Fortschritte vermelden, sonst fällt ihr das politisch auch noch auf die Füße. Und nicht ganz unwichtig, die Wissenschaftskommunikation. Auch da soll es Kürzungen geben im aktuellen Haushalt und das in Zeiten von Fake News und Zweifel an wissenschaftlichen Erkenntnissen. Das ist mehrfach angesprochen worden in der Debatte. Also auch dort sehe ich Bewegung.
Sagt Wladimir Balzer aus unserem Hauptstadtstudio über die Bundestagsdebatte zum Etat Bildung und Forschung. Nach der Schule den richtigen Ausbildungsberuf für sich zu finden, ist für viele gar nicht so einfach. Wenn einem dann auch noch das Lernen schwerer fällt als anderen, dann fallen viele Ausbildungsbereiche komplett weg. Damit auch junge Menschen mit Förderbedarf eine Ausbildung machen können, hat der katholische Sozialverband INVIA in Köln vor 10 Jahren die Ausbildung Fachpraktiker oder Praktikerin für Service in sozialen Einrichtungen entwickelt. Wie die Ausbildung abläuft und welche Berufschancen danach auf die Auszubildenden warten, hat sich Friederike Müllender genauer angeschaut.
Es ist eine Erfolgsgeschichte, die vor 10 Jahren mit 13 Auszubildenden begann. Damals wie heute sind es junge Förderschülerinnen und Schüler sowie Michelle Petri. Sie hat ihre 2-jährige Ausbildung in einem Seniorenzentrum gemacht.
Ich betreue die Bewohner, ich tue das Essen servieren, ich mache Pflegesachen, also Bett beziehen, Bett abziehen. Die Pflegeräume, also die Badezimmer sauber machen, Reinigungsarbeiten.
Bei den angehenden Fachpraktikern und Praktikerinnen steht die praktische Arbeit in den sozialen Einrichtungen im Vordergrund. Denn anders als in anderen Ausbildungsformen müssen sie nur einen Tag in der Woche zur Schule gehen. Der theoretische Bereich der Ausbildung ist reduziert. Auch Anna Mütrath hat sich für die Ausbildung als Fachpraktikerin im Seniorenheim entschieden. Gerade am Anfang fiel die Ausbildung nicht leicht.
Also es war schon am Anfang ein bisschen schwer für mich, weil ich wusste nicht genau, was ich mit den Bewohnern mache, weil wir hatten auch schwierige Fälle gehabt.
Damit die Ausbildung reibungslos verläuft, bekommen alle Auszubildenden Unterstützung von einem Jobcoach, so auch Michelle Petri.
Die kommen zu uns in die Betriebe und lernen mit uns für die Prüfungen, für Klassenarbeiten. Die kommen auch in die Schule und helfen uns, wenn wir Schwierigkeiten haben bei einer Aufgabe.
Sie erinnern auch an die Führung des Berichtsheftes, in das die Auszubildenden jeden Tag eintragen müssen, was sie gemacht haben. Ohne diese Unterstützung hätten es Michelle Petri und Anna Mütrath häufig vergessen, erzählen sie. Die Jobcoaches sind nicht nur im schulischen Bereich präsent, sie gehen auch mit in die Betriebe, so wie Ulrike Nazinski.
Wir packen auch in der Küche mit an. Ich habe jetzt zum Beispiel Anfang der Woche mit einem Auszubildenden im Betrieb gestanden und wir haben da zusammen so einen Kartoffelauflauf gekocht und Schnitzel für die Bewohner.
Die Jobcoaches sind es auch, die helfen, individuelle Lösungen zu finden, für die Ausbilderinnen wie Gabriele Hasenberg in ihrem Alltag gar keine Kapazitäten haben.
Sie haben teilweise mit Fotos gearbeitet. Wie soll ein gedeckter Tisch zu der Mahlzeit, wie zum Beispiel zum Frühstück, aussehen? Wie soll der Tisch zum Mittagessen aussehen? Wie komme ich über die Hürde, wenn ich nicht so gut lesen kann? Wie kann ich mir die Namen merken?
Oft dauert es länger bei Menschen mit Lernbeeinträchtigungen, bis alle Handgriffe sitzen und alle Abläufe eingeübt sind.
Dann müssen ganz viele Wiederholungen stattfinden. Und das macht der Jobcoach halt eben. Der macht mir dadurch das Leben viel leichter.
Vor kurzem hat Michelle Petri ihre Ausbildung zur Fachpraktikerin erfolgreich abgeschlossen.
Am dem Tag, wo die Prüfung war, kriegen das Ergebnis auch direkt gesagt, da war es sehr erleichtert. Da ist mir sehr viele Steine vom Herzen gefallen.
Der Betrieb hat sie übernommen. Anna Mütrath arbeitet mittlerweile als Housekeeping im Steigenberger Hotel in Bad Neuenahr. Wie weitreichende Folgen diese Ausbildung haben kann, wird klar, wenn man mit Nadine Schmidt spricht. Sie war vor 10 Jahren eine der ersten 13 Auszubildenden. Heute ist sie stellvertretende Abteilungsleiterin in einem Seniorenheim.
Ich dachte, ich mache die Ausbildung, mache dann ganz normal weiter, werde dann angenommen. Aber dass ich dann auf einmal stellvertretende Bereichsleitung werde von der Frau Lein, hätte ich nie gedacht. Sie war krank. Ich habe dann so ein paar Aufgaben übernommen, weil ich sie halt auch unterstützen wollte. Irgendwann kam dann die Frage, ob ich ihre Stellvertretende werden möchte. Und ich habe anfangs gesagt, nee, das ist mir zu viel Verantwortung, ich schaffe das nicht. Aber dann habe ich mir überlegt, ja okay, mach es doch. Aber früher hätte ich damit nie gerechnet. Also vor 10 Jahren, nee.
Mit einem Förderschulabschluss stellvertretende Abteilungsleiterin werden. Die passende Ausbildung macht es möglich.
Friederike Müllender hat junge Menschen mit Förderbedarf getroffen, die eine theoriereduzierte Ausbildung machen. Seit 10 Jahren gibt es jetzt also die Ausbildung Fachpraktiker oder Praktikerin für Service in sozialen Einrichtungen. Ein spezielles Ausbildungsangebot, das sich an Menschen mit Behinderungen oder Lernschwierigkeiten richtet. Und dass es diese Ausbildung gibt, ist unter anderem Manfred Lütz zu verdanken. Der Psychotherapeut und Theologe hat sich damals und setzt sich auch heute immer noch dafür ein, dass diese Angebote für Menschen und mit Behinderungen anerkannt wird. Mit ihm konnte ich darüber sprechen, wo die spezielle Ausbildungsform heute steht. Und als erstes wollte ich von ihm wissen, welche Bedeutung sie für junge Menschen mit Förderbedarf hat.
Naja, normalerweise haben Förderschüler zu 4% ungefähr die Chance auf eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit. Und bei dieser Ausbildung haben im letzten Jahr 2023 95%, tatsächlich 95% der Förderschüler, die diese Ausbildung gemacht haben, entweder eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit aufnehmen können, eine Dauertätigkeit, oder aber eine Pflegeausbildung anschließen können, was natürlich 100% sozusagen Berufschance bedeutet. Das heißt, wir schlagen mit dieser Ausbildung eigentlich 2 Fliegen mit einer Klappe. Große Chance für Förderschüler und gleichzeitig endlich Personal im Bereich von Krankenhäusern und Altenheimen, was wir dringend brauchen.
Jetzt klingt ja das, was Sie beschreiben, eigentlich nach einer Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Trotzdem ist dieses Modell noch nicht deutschlandweit verbreitet. Wer oder was drückt denn da auf die Bremse?
Ja, also das war damals schon ein großes Problem. Damals hat die Ministerpräsidentin Kraft geholfen, dass der DGB seine Blockade aufgegeben hat. Da hieß es immer, das sei billige Pflege, das wollten wir nicht. Erstens ist es gar keine billige Pflege, das ist weit über Mindestlohn, was sie dann bekommen. Und zweitens hatte der DGB überhaupt nicht verstanden, was das war. Dann hat man das in Köln, der DGB Köln hat es verstanden, aber es kann jetzt nicht weiter ausgerollt werden, weil der DGB wieder blockiert. Ich verstehe das nicht, wenn der DGB sich nur als sozusagen Vertreter der Arbeitsplatzbesitzer versteht, dann finde ich das gesellschaftlich eine Katastrophe. Aber der Minister Laumann hier in Nordrhein-Westfalen hat sich jetzt bemüht, dass wir mit dem DGB tatsächlich ins Gespräch kommen, sodass man das wenigstens nordrhein-westfalenweit mal ausrollen kann. Die Sache funktioniert ja in Köln und Bonn bereits, ja, mit dem großen Erfolg. Das ist wissenschaftlich begleitet, ganz seriös. Man müsste das eigentlich copy and paste in allen Städten Nordrhein-Westfalens einfach anbieten. Das wäre ganz unproblematisch. Aber da habe ich verstanden, warum wir in Deutschland wirklich ein Bürokratieproblem haben.
Sie haben jetzt schon angesprochen, ein Kritikpunkt am Anfang wäre der Vorwurf billiger Pflege. Da meinen Sie, das ist quasi ausgeräumt, weil der Lohn eben jetzt nicht einer billigen Pflege, wenn man so will, entspricht. Was sind denn dann die aktuellen Argumente, warum da noch so viel Zurückhaltung besteht beim weiteren Ausrollen dieses Projekts?
Also ich glaube, man versteht einfach das Projekt nicht. Das ist das Problem. Und man möchte gerne Ausbildungen machen, die in ganz Deutschland 3 Jahre normalerweise sind. Und man möchte immer 2 Schultage pro Woche, weil das auch normal ist in Deutschland. Dabei haben die Förderschüler häufig sehr schlechte Erfahrungen mit Schule gemacht. Und das Tolle an dieser Ausbildung ist, es ist Theorie reduziert. Das heißt, man hat nur einen Tag in der Woche im Berufskolleg und die restlichen 4 Tage hat man schon in den Einrichtungen. Und da das die Agentur für Arbeit sehr gute Leute aussucht, das heißt, nicht jeder Förderschüler ist geeignet dafür, aber die suchen eben diejenigen, die sozial wirklich fähig sind, die empathisch sind, aus. Und dann verlieben sich diese Krankenhäuser und Altenheime in diese Förderschüler und dann bekommen die da auch einen Dauervertrag. Das heißt, die lange Zeit in den Einrichtungen, eine kurze Zeit in der Schule, nur 2 Jahre Ausbildung, nicht 3 Jahre, diese Theoriereduktion, die Reduktion von Schulzeiten in dieser Zeit, das ist der große Clou dieser Ausbildung. Und deswegen sind auch die Arbeitgeber so begeistert. Das Tolle an der Ausbildung ist ja, die Arbeitgeber sind begeistert davon und nehmen die Leute dann. Also Ausbildung kann man alle möglichen machen. Aber Ausbildung mit der Chance, wirklich einen dauerhaften Arbeitsplatz zu haben, wo man dann heiraten kann, Kinder kriegen und so weiter, das ist wirklich die Chance, die die Leute haben. Da sagt Franz Meurer immer, es gibt ein Menschenrecht auf sozialversicherungspflichtige Tätigkeit, wenn man das erreichen kann. Und mit dieser Ausbildung kann man das erreichen.
Wenn Sie jetzt sagen, dass da unter anderem von der, ich sag jetzt mal, der offiziellen, der bürokratisierten Seite Widerstände bestehen, was müsste denn da passieren, damit da eventuelle Vorbehalte oder so gelockert werden können?
Ja, also Minister Laumann, wie gesagt, hat dieses Gespräch angeregt, das wir jetzt demnächst mit dem DGB führen werden. Auch die Bundesagentur für Arbeit reagiert rein bürokratisch. In Köln und Bonn machen die einen super Job, einen super Job. Aber wir haben jetzt mit Frau Nahles gesprochen, wir haben mit der Bundesagentur gesprochen. Die haben überhaupt nicht verstanden, worum das da geht. Ja, die haben Kriterien der Auswahl bei solchen Ausbildungen, die völlig abwegig sind, wo es dann Träger gibt, die nicht in realen Krankenhäusern und Altenheimen die Ausbildung laufen lassen, sondern Trockenschwimmen machen in irgendwelchen Berufsbildungswerken, wo die sich dann gegenseitig Essen anreichen und so, um das zu üben. Diese theoretischen Ausbildungen sind gerade für Förderschüler völlig absurd und bieten auch keine Chance auf Arbeit. Eigentlich hatte ich mir immer vorgestellt, die Bundesagentur für Arbeit ist daran interessiert, Leute in Arbeit zu bringen. Das funktioniert ja hier. Und warum man das nicht einfach übertragen kann auf andere Städte, das ist mir ein Rätsel. Wir sind da auch nochmal im Gespräch. Aber die haben gesagt, sie brauchen jetzt erstmal ein halbes Jahr Zeit, um nachzudenken, die Bundesagentur für Arbeit. So kommen wir in Deutschland nicht weiter.
Sagt der Psychotherapeut Manfred Lütz über besondere Ausbildungskonzepte für Menschen mit Förderbedarf. Hinsetzen, stundenlang still zuhören und eventuell mal eine Frage beantworten, bis dann die Pausenglocke läutet. Von diesem starren Unterrichtsablauf haben sich viele Schulen mittlerweile weitestgehend verabschiedet. Denn innovative Wege in der Schulbildung sorgen nicht nur für mehr Abwechslung im Unterricht, sondern können auch beim Lernen helfen. Viele dieser neuen Lehr- und Lernkonzepte werden seit 50 Jahren in der Laborschule in Bielefeld ausprobiert und evaluiert in enger Zusammenarbeit mit der Uni Bielefeld. Zum runden Geburtstag hat sich Cosmas Hotomanidis den Unterricht an der Laborschule genauer angesehen.
Und jetzt der Nächste, da wo es vier sind, das muss mit ich anfangen, weil da sollt ihr jetzt wirklich sagen, was das mit euch macht oder was das für euch bedeutet.
Schülerinnen und Schüler aus den Klassen 3 bis 5 sitzen gebannt über ihren Heften. Sie lernen Elfchen, also kurze Gedichte mit 11 Wörtern. Sie arbeiten alleine daran, tun sich zusammen, lesen am Ende freiwillig ihre Ergebnisse vor.
Du hast sogar 2 geschrieben in der Zeit, ne? Ja, gerne. Ja.
Die Laborschule ist anders. Frontalunterricht gibt es kaum. Noten und Klausuren, in den ersten Jahren Fehlanzeige, dafür Projekt- und Jahresarbeiten. Sie lernen jahrgangsübergreifend. Lehrkräfte werden geduzt. Klassische Klassenräume sucht man vergebens. Der Unterricht findet im Großraum statt, ähnlich wie in einem Großraumbüro. Eine große Halle, in der jede Stufe mit ihren 20 bis 25 SchülerInnen ihre eigene Fläche zum Lernen hat. Abgetrennt durch ein paar Regale oder Trennwände, über die man anderen Schülern beim Lernen zuschaut. Kann. Feste Sitzplätze gibt es nicht, es wirkt warm und gemütlich. Lehrerin Jutta Walter schätzt die Nähe. Auf Probleme der Schüler könne sie individuell eingehen.
Ich weiß, bei wem die Oma gerade im Krankenhaus liegt und bei wem gestern das Meerschweinchen gestorben ist. Aber das finde ich gerade in dieser Altersgruppe auch einfach enorm wichtig. Also die Kinder haben hier den Raum zu erzählen und dann auch sich gegenseitig in der Gruppe so gut kennen, dass man eben auch Rücksicht nehmen kann.
Franzi und Hanifa sind Schülerinnen der Laborschule, aktuell in ihrem letzten Jahr. Sie sind seit 10 Jahren hier, kennen nichts anderes. Trotzdem, sie würden nicht tauschen wollen, selbst wenn sich in der Vergangenheit auch mal der eine oder andere Nicht-Laborschüler aus dem Freundeskreis darüber lustig gemacht hat, dass sie ja eh nicht lernen würden, weil sie keine richtigen Prüfungen hätten. Sie schätzen das Lernen im Großraum und die fehlenden Noten und können sehr genau ihre und die Stärken ihrer Schule reflektieren.
Man kann gut in Gruppen arbeiten, aber auch sehr gut selbstständig, weil man muss selber gucken, welche Fächer man wie, wo, wann macht. Generell Präsentation macht man auch sehr oft in Gruppen. Das ist eine Sache, wo ich denke, das ist auf jeden Fall eine Stärke von mir.
Ich glaube, dass meine Stärke so Präsentationen und vor der Gruppe etwas vorstellen sind. weil man das ja auch in Kursen, die es an anderen Schulen vielleicht nicht gibt, üben kann, wie zum Beispiel den Leistungskurs Theater oder ja, den Wahlkurs Öffentlichkeitsarbeit.
Genau wie Schüler und Schülerinnen an anderen Schulen haben sie auch an der Laborschule ihre Schwächen und Herausforderungen. Darauf gehen die Lehrkräfte individuell ein, setzen sich auch mal zu einem Kind alleine und helfen. Und wenn es mal eine größere Herausforderung gibt, Lösungen dafür zu finden, gehört zum Konzept. Lehrkräfte sind insgesamt freier in ihren Gestaltungsmöglichkeiten, denn die Laborschule ist nicht an staatliche Lehrpläne gebunden, sagt der stellvertretende Schulleiter der Laborschule Ulrich Hartmann.
Weil das ist auch einer unserer Aufträge. Wenn wir sozusagen neue Formen des Lehrens und Lernens entwickeln wollen würden und machen, sind wir da frei. Wir sind aber natürlich nicht frei im Wolkenkuckucksheim, sondern wir wissen ganz genau, wie die aussehen, gleichen das auch ab und machen unsere schulinternen Lehrpläne, unsere Projekte, alle auch immer angedockt an die staatlichen Lehrpläne, weil unsere Schülerinnen und Schüler müssen anschlussfähig sein.
Wie eine Unterrichtsstunde entsteht, was konkret gelehrt wird, das ist ein flexibler Prozess ohne feste Grenzen. Schüler und Schülerinnen dürfen dabei eigene Ideen einbringen, erklärt Schulleiter Rainer Devantier. Er ist seit 10 Jahren an der Laborschule und unterrichtet auch selbst.
Man schlägt ein Thema vor und dann ist es tatsächlich so, dass die Kinder darüber mitdiskutieren können und können sagen, also jetzt hier bei diesem und jenem Thema würde ich gerne das und das bearbeiten. Wir lesen Krabbert im Unterricht, dann gibt es plötzlich eine Fülle von Themen. Einer meldet sich und sagt, das spielt doch in der alten Mühle. Mich interessiert total die Mühlentechnik. Es gibt gar keinen Grund, dem jetzt zu sagen, nein, das darfst du jetzt nicht machen.
Einige Aufgaben, wie Inhaltsangaben, müssen alle machen. Andere, sogenannte freie Aufgaben, kommen von den Kindern selbst. Einiges, was die Laborschule erprobt und testet, wird später an anderen Schulen eingesetzt. Hier war man zum Beispiel sehr früh damit, Jahrgänge zu mischen und zu testen, wie das Ganze funktionieren kann. Andere Schulen kommen vorbei, schauen sich Konzepte an und lassen sich inspirieren. Annette Textor leitet die wissenschaftliche Einrichtung Laborschule an der Universität Bielefeld. Dadurch findet immer wieder Forschung statt. Lernziele, Lehrverfahren, Unterrichtsziele werden entwickelt und evaluiert. Am Ende, sagt sie, kann dieser Weg der Laborschule für mehr Gerechtigkeit sorgen.
Deutschland hat ja ein hochselektives Bildungssystem, das heißt der Bildungshintergrund der Eltern und insbesondere der Mütter ist sehr stark ausschlaggebend für die Bildungskarriere der Kinder. Wir gehen eigentlich davon aus, dass ein längeres gemeinsames Lernen besser wäre für mehr Chancengleichheit, sofern es auch wirklich ein gemeinsames Lernen wäre.